Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Das Filmfestival in Malaga, eine Ausstellung zur Künstlerin Ursula im Kölner Museum Ludwig und Theater aus New York haben wir heute im Programm. Zuerst aber die Demokratie. Vor 175 Jahren wurde sie auf deutschen Straßen erkämpft. Am 18. März 1848 kommt es rund um eine Bekanntmachung von Reformen in Berlin zu Straßenkämpfen zwischen Bürgern und Militär mit mehreren hundert Toten. Einen Tag später wird König Friedrich Wilhelm IV. Gezwungen, vor den Toten seinen Hut zu ziehen. Anschließend reitet er mit schwarz-rot-goldener Schärpe durch Berlin, mit den Farben der Demokratie also. Die Demokratie, sie ist damals noch nicht endgültig erkämpft worden, aber ein Zurück gab es nun auch nicht mehr. Seitdem ging es auf und ab mit der Demokratie in Deutschland. Wie das in der Zukunft aussieht, darüber macht sich das Berliner Futurium Gedanken. Zukünfte der Demokratie heißt die aktuelle Ausstellung. Nicht nur wegen des Jubiläums, auch weil die Demokratie in der Krise ist, sagt das Futurium. Seit Donnerstag läuft dort ein Debattenprogramm. Stefan Brandt ist der Direktor des Futuriums. Ich habe ihn gefragt, wo er die Krise sieht.
Das sind ganz unterschiedliche Ansprüche, die an die Demokratie herangetragen werden. Da ist zum einen natürlich der Wunsch nach größerer Durchschlagskraft und Geschwindigkeit bei der Adressierung der großen Zukunftsherausforderungen. Eben Beispiel Klimawandel. Da gibt es viele Menschen, die fordern eine größere Geschwindigkeit, eine größere Entschlossenheit, radikalere Maßnahmen. Aber das wiederum steht natürlich in einem großen Spannungsfeld auch mit den Freiheitsrechten der einzelnen Menschen, die dann auch sagen, naja, wenn mich diese und jene Maßnahme betrifft, dann nutze ich alle Möglichkeiten, die mir die Demokratie bietet, um vielleicht auch dagegen vorzugehen, weil mir diese Maßnahme nicht gefällt oder weil sie mich in der Tat auch in meinem Leben vielleicht sehr einschränkt. Gleichzeitig gibt es aber auch den Wunsch nach noch mehr Partizipation, nach mehr Beteiligung von marginalisierten Gruppen. Also ich glaube nicht, dass wir sagen können, es gibt die eine Krise, es gibt einfach eine Vielfalt an Ansprüchen, die sehr schwer unter einen Hut zu bringen sind. Aber um vielleicht noch diesen Satz zu sagen, das ist für die Demokratie auch nicht so neu. Die Demokratie ist eine Staatsform, die sich selbst immer wieder hinterfragt, die auch den Raum für Kritik bietet. Und deshalb ist es eigentlich auch ein Stück weit normal, dass es diese Debatten gibt in der Demokratie und die hat es in anderer Form auch schon zu früheren Zeitpunkten gegeben.
Seit 3 Tagen diskutieren Sie nun in verschiedenen Zusammensetzungen, verschiedenen Podien. Wie stellt sich denn nach 3 Debattentagen für Sie die Zukunft der Demokratie dar?
Wir sprechen bewusst von den Zukünften der Demokratie und das bedeutet, dass wir hier in unseren Debatten vor allen Dingen auch viele Spielfelder und Spannungsfelder auch aufgemacht haben, die interessant sind und die es sich sicher lohnt, auch weiter zu verfolgen. Stellvertretend dafür vielleicht unsere große Eröffnungsdebatte mit Irina Scherbakowa, der russischen Menschenrechtlerin, Nathan Law, Parlamentsabgeordneter in Hongkong ehemals und jetzt Menschenrechtsaktivist, weil er natürlich verfolgt wird vom chinesischen Regime. Samson Itodo, er ist Board Member bei der Kofi Annan Foundation und Brigitte Geisel, Professorin für Politikwissenschaft an der Goethe-Uni Frankfurt. Und diese 4 sehr diversen Perspektiven, die zeigten, glaube ich, das ganze Spannungsfeld sehr schön auf. Es geht um Innovationen, also wie können wir Demokratie attraktiver machen, auch für die jungen Menschen, dass sie sich beteiligen, dass sie auch überzeugt sind, dass es sich lohnt, sich in die Demokratie einzubringen. Da geht es um Sachen wie eben mehr Partizipation, um Losverfahren, um digitale Verfahren, die natürlich alle ihre Chancen und Risiken haben. Aber es geht eben auch, und das hat diese Debatte gezeigt, ums ganz Grundsätzliche. Es geht um die Frage, ja, wie kommt überhaupt Demokratie wieder zurück in Gesellschaften, die sich gerade davon verabschiedet haben, ob auf Druck oder auf eigenen Wunsch, das ist sozusagen ja auch manchmal fließend, aber wir sehen es in Russland, wir sehen es in Hongkong, da geht es nicht darum, Demokratie sexy zu machen, sondern Demokratie überhaupt erstmal wieder in Gang zu bringen für die Menschen, die das wollen und auch brauchen, wie die Luft zum Atmen. Und dann, ja, Samson Itodo aus Nigeria, er hat, finde ich, den Satz des Abends gesagt, Democracy is a journey. Das ist es, worum es uns auch geht. Es ist langfristig, es ist auch mühsam, es ist spannungsvoll, aber am Ende, glaube ich, ist es unverändert das System, was den Menschen die größten Freiheitsrechte, die größten Entfaltungsmöglichkeiten gibt und was hoffentlich auch in der Lage ist, die großen Zukunftsherausforderungen dann zu bewältigen.
Ja, die Demokratie muss sich im Alltag immer wieder neu erweisen. Das haben wir ja schon von Winston Churchill gelernt, der auf der einen Seite gesagt hat, das ist die schlechteste Staatsform mit Ausnahme aller anderen. Und das Zitat ist ja auch von ihm, das beste Argument gegen die Demokratie ist ein 5-minütiges Gespräch mit einem durchschnittlichen Wähler. Das ist das Problem, das ist das Spannungsfeld.
Er hat noch einen anderen schönen Satz gesagt. Er hat gesagt, wenn es früh um 6 an meiner Haustür klingelt und ich weiß, es ist der Milchmann, dann weiß ich, es ist in einer Demokratie. Das ist eben niemand, der einen früh aus dem Bett klingelt und ins Gefängnis steckt. Auch das ist nochmal eine ganz wichtige Perspektive. Das ist diese Frage der Freiheitsrechte, die eben Demokratie schützt. Und ich glaube, die Frage der Freiheit, die steht im Spannungsfeld sicherlich eben auch mit den Fragen der Handlungsfähigkeit, der Collective Action, wie man heute sagt. Aber diese Freiheit ist ein unverzichtbares Grundgut in der Demokratie. Und ich glaube, wir tun auch gut daran, diese Freiheit zu unterstreichen und zu verteidigen.
Stefan Brandt über die Diskussionsreihe Zukunft der Demokratie am Berliner Futurium. Das Filmfestival im spanischen Malaga hat sich nachdem in San Sebastian zur wichtigsten Plattform des spanischen und lateinamerikanischen Films entwickelt. In diesem Jahr bei der 26. Ausgabe sind dort 230 Filme zu sehen. 20 von ihnen stehen im Wettbewerb um die Goldene Dolde. Wolfgang Martin Hamdorf hat vor allem starke Filme von Frauen dort gesehen.
Die Costa da Morte, die Todesküste in Galizien am nordwestlichen Ende der Iberischen Halbinsel. Sika, ein Mädchen aus einem kleinen Dorf, hat gerade ihren Vater verloren. Sein Fischerboot zerschellte zwischen den Felsen. Ihre katalanische Mutter will zurück nach Barcelona. Sika ist das Spielfilmdebüt der Regisseurin Carla Subirana.
In Spanien sprechen wir mehrere Sprachen. Ich bin Katalanin und ich fand es spannend, dass Sikas Mutter Katalanin ist. Sie ist zugezogen, stammt nicht von der Todesküste. Das war für mich wichtig, um die Figur zu entwickeln. Mit ihrer Tochter spricht sie Katalanisch, aber die Tochter, die an der Küste geboren ist, antwortet ihr auf Galizisch. Das ist der Alltag in vielen Familien.
Die Regisseurin Carla Subirana dreht seit 15 Jahren Dokumentarfilme. Die dafür unentbehrliche genaue Beobachtung sozialer Verhältnisse war auch die Grundlage ihres Spielfilmdebüts Sika. Fast beiläufig erzählt das Familiendrama daher auch von Wirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit und dem bedrohten Ökosystem in der Region.
Auch wenn Sika eine Art Märchen ist, auf 16mm Material gedreht, so zeigt der Film doch unter anderem auch ganz deutlich die Folgen des Klimawandels. Die Elemente der Geschichte sind der Wirklichkeit entnommen.
Vor 15 Jahren, als Carla Subirana auf dem Festival in Malaga ihren ersten Dokumentarfilm vorstellte, waren Frauen eine Ausnahme in der spanischen Filmindustrie. Aber in den letzten 5 Jahren hat sich dieses Panorama gewandelt. Der spanische Film ist politischer, femininer, vielsprachiger und peripherer geworden. Junge spanische Filmemacherinnen erzählen heute Geschichten aus Katalonien, dem Baskenland, Galizien und aus Valencia. In ihren Filmen greifen sie gesellschaftlich relevante Themen auf, wie Wirtschaftskrise, Diversität, Strukturwandel und die Aufarbeitung der Vergangenheit unter dem Franco-Regime. Ihre Protagonisten sind oft Jugendliche und Kinder. So auch in dem Spielfilmdebüt 20.000 Especies de Abejas, 20.000 Arten Bienen, der in Malaga als bester spanischer Film mit der Biznaga de Oro, der Goldenen Dolde, ausgezeichnet wurde.
Kindliche Protagonisten helfen uns, die Wirklichkeit anders wahrzunehmen. Wir sehen die Dinge vielleicht so mit weniger Vorurteilen und erweitern unseren Horizont als Individuen.
Die baskische Regisseurin Estabaliz Urresola erzählt von einem kleinen Jungen, der sich als Mädchen fühlt und dadurch auch die Geschlechterrollen der Erwachsenen in einem kleinen baskischen Dorf durcheinanderbringt.
Das führt dazu, dass alle Protagonisten hinterfragen, was es eigentlich bedeutet, Frau zu sein. Und am Ende wird deutlich, dass es die eine Frau nicht gibt. Es gibt tausende Arten von Frauen, so wie es tausende Arten von Bienen auf der Welt gibt.
7 der 20 Wettbewerbsfilme wurden von Regisseurinnen gemacht. Der größte Teil von ihnen Familien- oder Adoleszenzdramen, in denen es immer auch um die gesellschaftliche Transformation, sich entwickelnde Rollenbilder und wirtschaftliche und politische Transformationen geht. oder um massive und soziale politische Missstände. Im Wettbewerbsprogramm, aber auch in den Nebenreihen und in zahlreichen Projekten auf dem Koproduktionsmarkt MAFIS wurde deutlich, dass der Anteil der Frauen im spanischen Film gestiegen ist. Das liegt auch an einem Kurswechsel in der staatlichen Filmförderungspolitik. Seit 2 Jahren werden Projekte mit weiblichen Regisseurinnen, Produzenten oder Technikerinnen von einem Punktesystem verstärkt gefördert und vor 2 Monaten wurde eine Quote eingeführt, die für staatlich geförderte Filmprojekte mindestens 40% weibliche Mitarbeiterinnen vorschreibt. Giovanna Ribes, Produzentin und Regisseurin aus Valencia, begrüßt die Quote, warnt aber auch vor der Nische des sogenannten Frauenfilms.
El único problema que yo veo.
Die Produzenten suchen jetzt nach weiblichem Personal, nach weiblichen Projekten und nach Regisseurinnen. Eine Gefahr sehe ich darin, dass sie uns nur für sogenannte weibliche Projekte suchen, als könnten wir nur Filme für Frauen mit weiblichen Protagonistinnen machen und als wäre unsere Art, die Welt zu sehen, nur für spezifisch weibliche Geschichten gültig. Gleichheit heißt aber, dass wir als Frauen Filme für alle und für jedes Publikum machen können.
Filme von Frauen für alle beim Filmfestival von Malaga. Der US-amerikanische Dramatiker und Schauspieler Ryan Haddad hat Zerebralparese. Die Erkrankung betrifft das Gehirn, Bewegungsabläufe und Koordination sind beeinträchtigt und sie führt zu spastischen Anfällen und spontanen Lähmungen. In seinem neuen Stück Dark Disabled Stories erzählt Ryan Haddad nicht davon, wie die Krankheit sein Leben beeinflusst, sondern wie das die Reaktionen seiner Mitmenschen tun, wie diese ihn behindern. Andreas Roberts hat sich die Premiere am New Yorker Public Theater für uns angesehen.
Die Bühne ist in einem schrill leuchtenden Rosa bemalt. 3 blaue Plastiksitze, wie sie in den New Yorker Bussen üblich sind, stehen auf der ansonsten leeren Bühne. Eine Rampe führt von der Seite zu ihr hinauf. Über der Bühne steht in rosa Buchstaben »Dark Disabled Stories«. An der Seite eine Lampe, die immer dann angeht, wenn eine Stimme für blinde Zuschauer beschreibt, was auf der Bühne passiert. Alles an diesem Abend ist so konzipiert, dass es accessible ist, also zugänglich, barrierefrei, behindertengerecht, und zwar für so viele Einschränkungen wie möglich. Es gibt sogar einen Bereich ohne Stühle im Publikum, falls jemand nicht mehr ruhig sitzen kann und sich bewegen muss. Ein Schauspieler tritt auf und erklärt in Zeichensprache, sein Name sei Dick, er sei taub und spiele die Figur Ryan, neben der Person Ryan, die durch Ryan selbst dargestellt werde, der nur noch nicht da sei. Das ist sehr witzig, weil es die Theaterkonventionen gleich am Anfang schon auf den Arm nimmt. Ach ja, sagt er sei auch kein Übersetzer, sondern Schauspieler, was er mit einer grandiosen Geste demonstriert. Dann kommt der Dramatiker und Autor des Stückes, Ryan Haddad, voller Elan mit seiner Gehhilfe, einem Walker, auf die Bühne und beginnt von seinem Leben als behinderter, schwuler Mann in New York zu erzählen. Das macht er charmant, mit viel Humor und wunderbar selbstverständlich. Zum Beispiel, wenn er gleich am Anfang in für so manchen Zuschauer provokanten Details von einer sexuellen Begegnung in einer schwulen Bar erzählt, die nicht so endete, wie er sich das vorgestellt hat. Da landet er allein vor der Toilette und weiß nicht, wie er zurück zu seinem Sitzplatz kommen soll, denn ohne seinen Walker ist er hilflos. Was für viele selbstverständlich ist, bedeutet für ihn jedes Mal ein Wagnis. Er geht das Risiko trotzdem ein. Denn er will sein Leben in vollen Zügen leben, etwas, das behinderten Menschen in der Gesellschaft selten zugestanden wird. Und dank Dick hat man jetzt auch gelernt, was Blowjob in Zeichensprache bedeutet. Es ist ein interessantes Konzept, mit jemandem zusammenzuspielen, der einen nicht hören kann und doch Übersetzer und Spielpartner in einem ist. Manchmal weiß man auch nicht so genau, wer eigentlich gerade wen übersetzt. Und es gibt Momente, die sind ebenso wunderbar wie unverständlich. Und dann ist da auch noch Alejandra, die in einem elektrischen Rollstuhl sitzt. Sie ist die Stimme für die Sehbehinderten. Sie erzählt empört von ihrer alltäglichen Realität, in der sie die New Yorker U-Bahn benutzen muss. Wenn die Aufzüge in den wenigen Stationen, die überhaupt welche haben, mal wieder nicht funktionieren und Mitarbeiter sich weigern, ihr zu helfen, weil sie Angst vor einem Versicherungsfall haben. Aber ich bin doch kein Versicherungsfall, erklärt sie wütend, dann schaut sie lange ins Publikum und ist sich nicht mehr so sicher. Ryan erzählt auch Geschichten, in denen seine ganze Verwundbarkeit deutlich wird. Als er einen Vertrag mit einem wichtigen Produzenten für eines seiner Solostücke unterzeichnet, schämt er sich, ihn um Hilfe zu bitten, als er zur Toilette muss. Warum kann er jemanden, der ihn wegen seiner Behinderung einkaufen will, seine Behinderung nicht zumuten, fragt er. Bei allem Humor, der dieses Stück so kurzweilig macht, sind es diese Momente, die berühren. Was wird, so fragt er, wenn er älter werde, wenn er keinen Partner findet, der sich um ihn kümmert? Will er das überhaupt? Einen Partner, der sich um ihn kümmert? Dark Disabled Stories ist ein gut durchdachter, sehr persönlicher Theaterabend, der von Menschen erzählt, die sich nicht durch ihre Behinderung definieren lassen wollen. Ryan Haddad zeigt sie als individuelle Persönlichkeiten mit eigenen Bedürfnissen, die selber wissen, was am besten für sie ist. Damit ist gesellschaftliche Inklusion noch lange nicht erreicht, aber ein erster Schritt getan, die Barrieren in den Köpfen der anderen abzubauen. Und das mit jeder Menge Humor.
Dark Disabled Stories in New York. Im Kölner Museum Ludwig ist derzeit die bislang größte Einzelausstellung der Künstlerin Ursula Schulze-Blum zu sehen. 1999 ist sie gestorben und die Ausstellung, so sagt das Museum, soll eine Neubetrachtung des Werkes ermöglichen. Ursula, das bin ich. Na und? Heißt die Schau mit rund 230 Arbeiten. Christiane Vielhaber war für uns im Museum Ludwig und Frau Vielhaber, ich glaube, wir müssen zu Beginn erstmal beschreiben, was die Kunst von Ursula, so hat sie sich als Künstlerin genannt, ausmacht, wie das eigentlich aussieht.
Jean Dubuffet hat 1955 das erste Werk von ihr gekauft für sein Museum mit roher Kunst, mit Art Brut. Mit Art Brut ihre Kunst zu umschreiben, ist zu wenig. Es ist eine Außenseiterkunst, es ist eine Art von Volkskunst. Da ist sehr viel Naives dabei, sehr viel Obsessives, Manisches. Einfach, dass sie pünkeln muss und kritzeln muss und stricheln muss und dass sie etwas erzählen muss in ihren Bildern. Das ist sofort sichtbar, dass es fabuliert ist, dass sie überhaupt, sie hat keine Ausbildung, also nichts Akademisches, und dadurch auch völliger Verzicht auf perspektivische Darstellung, auf groß und klein oder vorne und hinten und was ist wichtig. Oder ist das jetzt, man kann da mit den Metamorphosen von Ovid kommen, ist das jetzt eine Pflanze, ist das ein Mensch, ist das ein Tier, sind das wechselvolle Teile oder was passiert da eigentlich?
Das klingt nach einer ganz eigenen Bilderwelt, die man lesen lernen muss.
Da war jetzt die Rede von nicht-binären Kosmen. Ich glaube, dass Ursula, sie nennt sich ja nur einfach Ursula, dass sie keine Gender-Aktivistin avant la lettre war, sondern das war ihre Welt. Und diese Welt, die man jetzt entdecken kann, bleibt rätselhaft. Sie sehen zum Beispiel dann die Domtürme, weil sie eben seit 1955 mit ihrem Mann Bernhard Schulze in Köln gelebt hat.
Also der als Künstler prominenter war als sie, muss man sagen.
Das ist der Punkt. Das ist genau der Punkt. Denn wenn Sie sich angucken, wo hat sie ausgestellt oder bei welchen Galerien, da war ihr Mann, der große Informelle Bernhard Schulze, der war da schon vorher. Und ich denke auch, dass er manchmal die Verbindung so geknüpft hat, dass er sagt, ihr kriegt mich nur, wenn ihr auch meine Frau nehmt. Obwohl diese Beziehung nicht ganz so glücklich gewesen sein muss. In der Ausstellung ist die Todesanzeige, die er gemacht hat. Und da hat man das Gefühl, wie er sich von seiner, er nannte sie Spinne, von seiner Spinne verabschiedet. Mhm. Das muss Kämpfe gegeben haben, wenn die 50 Jahre lang in einem kleinen Atelier in Köln-Riehl Rücken an Rücken gearbeitet haben. Und sie hauptsächlich nachts. Und so sind auch ihre Bilder. Da sind Nachtmare, da sind Dämonen, da sind Gespenster. Da ist ganz viel, was sie offenbar mitgetragen hat und was sie beschäftigt hat. Und man merkt einfach, ihre Bilder erzählen nicht von dem, was man sehen kann, draußen in der Welt, sondern das, was sie bei sich innen drin sieht. Und insofern bleiben die teilweise hermetisch. Sie sind nur erzählerisch, also so eine Frau mit dem Einhorn, seitdem jetzt Einhörner für kleine Mädchen drin sind, ist das auch wieder was, ohne dass man da an die Geschichte zurückdenken muss oder Geschichte aus der, wie gesagt, die Metamorphosen oder was sie so auch gelesen hat oder auf Reisen gesehen hat. Das wird alles so verarbeitet.
Nun ist das Museum Ludwig eines der bedeutendsten deutschlandweit, muss man sagen, in dem jetzt die Ausstellung zu sehen ist. Die Neubewertung, habe ich gerade bei Ihnen so durchgehört, scheint nicht gelungen.
Naja, ich finde einfach 240 Werke, die so komplex sind und so bunt und so fröhlich und dazu dann noch Schränke mit Pelz bedeckt und sowas alles, das ist ein bisschen viel, dass man sich am Schluss fragt, zeigt ihr das jetzt eigentlich nur, weil das eine Frau ist? Zeigt ihr das, weil ihr den Nachlass habt? Zeigt ihr das, weil es vielleicht auch ganz günstig ist und nachhaltig im Depot zu gucken, was können wir zeigen? Oder geht es da wirklich um eine Neubewertung von Kunst von Frauen in der deutschen Nachkriegszeit? Das ist so ein bisschen ein Gemisch, aber vielleicht bin ich auch zu alt dazu, um zu sehen, wie junge Frauen oder junge Kuratorinnen heute damit umgehen und denken, jetzt haben wir was entdeckt, dass sie zum Beispiel sehen, Geschlechtlichkeit und die Büchse der Pandora spielt da eine Rolle und hat die Büchse was mit dem weiblichen Geschlecht zu tun? Vielleicht da und die Büchse öffnet sich und dann kommt das Böse in die Welt. Also diese Interpretation ist mir ein ganz bisschen fremd.
Ursula, das bin ich. Na und? Im Kölner Museum Ludwig. Vielen Dank, Christiane Vielhaber. Wir haben mehrfach schon über Hausverbote und Entlassungen für Schauspieler berichtet, zum Beispiel die umstrittene Nichtverlängerung aus künstlerischen Gründen von Nikolaus Grün in Göttingen, der bis zum Bundesarbeitsgericht ging. Ein solcher Rechtsstreit läuft derzeit auch am kleinsten Stadttheater in Deutschland, in Naumburg, nämlich in Sachsen-Anhalt. Ein Schauspieler dort wurde fristlos entlassen und mit Hausverbot belegt. Der Vorwurf, er habe den Betriebsfrieden gestört. Der Schauspieler sah den Grund für die Kündigung in seinem gewerkschaftlichen Engagement. Diese Woche hat ein Gericht zu seinen Gunsten entschieden. Unser Sachsen-Anhalt-Korrespondent Niklas Ottersbach berichtet.
Schauspieler Antonio Girolamo Fancellu ist erleichtert. 4 Monate warten, Schriftsätze sortieren, E-Mails schreiben sind vorbei. Die fristlose Kündigung des Stadttheater Naumburgs ist unwirksam. Das hat das Bühnenschiedsgericht Ost in Chemnitz entschieden. Dort werden Rechtsstreitigkeiten zwischen angestellten Künstlern und Theaterhäusern verhandelt. Für Schauspieler Fancellu heißt das, er muss bis mindestens Mitte 2025 von der Stadt Naumburg weiter beschäftigt werden. Fancellu hat letzten Herbst noch die Figur des Gregor Samsa in Kafkas Verwandlung gespielt. Von seinem Chef ausgebeutet wird Gregor Samsa in dem Stück in Naumburg schließlich fristlos entlassen. Nun, nach dem Urteil aus Chemnitz, sieht sich Fancellu in einer neuen kafkaesken Wendung wieder.
Also wieder eingestellt zu sein, aber trotzdem mit Hausverbot. Jetzt bin ich sozusagen zum Verdienen verdammt. Das ist genau eine ganz andere Situation. Vorher haben wir Schauspieler immer so beschwert, dass wir zu wenig verdienen. Und jetzt verdienen sogar, um nicht arbeiten zu dürfen, wenn ich sowas formulieren kann.
Die fristlose Kündigung ist unwirksam, aber das Hausverbot, das war nicht Teil der Verhandlungen. Eine etwas absurde Situation. Rückblick. Fancellu hat in Naumburg eine Lokalgewerkschaft der Bühnenangehörigen gegründet. Die Idee dazu hatte er schon 2019, als er mit Hartz IV aufstocken musste, weil sein Theatergehalt nicht für seine 4-köpfige Familie reichte. Dann kam die Pandemie, 2 Jahre Stillstand und im letzten Jahr dann die Gewerkschaftsgründung. Damit begann das Zerwürfnis zwischen Schauspieler Fancellu und Intendant Stefan Neugebauer. Der hat sich noch im Dezember 2022 im Interview mit Deutschlandfunk Kultur so geäußert.
Wenn man sich öffentlich vor der Vorstellung, ich sage mal, hinstellt und das Haus diskreditiert, wird der Betriebsfrieden für mein Gefühl sehr in Mitleidenschaft gezogen.
Doch die fristlose Kündigung des Stadttheater Naumburgs war schon aus formalen Gründen anfechtbar. Die Stadt hat eine Anhörungsfrist von 3 Tagen nicht eingehalten und auch das Anschreiben war lückenhaft. Wichtige Sozialdaten des Arbeitnehmers hätten gefehlt, so Fancellus Rechtsanwalt David Ingenkamp.
Das waren also jetzt schon 2 Fehler, die zur Unwirksamkeit der außerordentlichen Kündigung geführt haben. Und darüber hinaus hat der Vorsitzende bzw. Obmann, so nennt man ihn ja beim Schiedsgericht, auch nochmal ausgeführt, dass ihn auch die Kündigungsgründe nicht überzeugt haben. Also ich bin davon ausgegangen und gehe immer noch davon aus, dass auch wenn alles formal richtig gelaufen wäre, die Kündigung nicht durchgegangen wäre.
Eine herbe Niederlage für die Stadt Naumburg und für Intendant Stefan Neugebauer. Er will sich auf Anfrage von Deutschlandfunk Kultur derzeit nicht äußern. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und vom Träger des Theaters heißt es auf Anfrage:
Die Stadt Naumburg wartet die vollständige Begründung des Urteils ab, um es dann eingehend zu prüfen. Zurzeit wird beratschlagt, wie sich das gemeinsame Arbeiten von Stadtverwaltung und Herrn Fancello in der Zukunft gestalten wird.
Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wie die Stadt reagieren kann. Konfrontativ, also in Berufung gehen, oder Fancello wieder im Vier-Personen-Ensemble aufnehmen. Der Schauspieler hat auch schon eine Idee, wie die Gräben im Stadttheater wieder zugeschüttet werden könnten. Ein ehemaliger Amtsrichter aus Zeitz habe sich nämlich als Mediator angeboten.
Was mir vorgeworfen wurde, dass ich gelogen habe, dass die Belegschaft sich gegen die künstlerische Abteilung gestellt hat, also sind schwere Vorwürfe. Und selbst wenn ich gewonnen habe, heißt das, dass das in der Luft bleibt. Und deshalb brauchen wir zwischen Intendanz und Schauspieler, zwischen Belegschaft und Schauspieler, eine Mediation.
Derzeit kommunizieren Schauspieler Fancello und Intendant Neugebauer, wenn überhaupt, nur über ihre Anwälte. Es scheint schwer vorstellbar, dass ein Mediator beide Seiten wieder näher bringen kann. Fancello möchte aber unbedingt zurück auf die Bühne des kleinsten Stadttheaters in Deutschland. Ein Abfindungsangebot während der Verhandlung hat er ausgeschlagen. Er will sich nicht mit einem Rechtsstreit aus Naumburg verabschieden, sondern in ein paar Jahren mit Applaus von der Theaterbühne.
Theater und Arbeitsrecht in Naumburg. Was fehlt, sind die Kulturnachrichten mit Michael Köhler heute und die beginnen in Chile.
Die Pinochet-Diktatur und das Exil, die waren beide für ihn lebensbestimmend. Der chilenische Schriftsteller Jorge Edwards ist tot. Er wurde 1994 mit dem Nationalen Literaturpreis Chiles ausgezeichnet und erhielt wenige Jahre später, 1999, den wichtigsten Literaturpreis der spanischsprachigen Welt, den Cervantes-Preis. Auf Deutsch sind von ihm unter anderem Faustino, Persona non grata und Der Ursprung der Welt erschienen.
Yo he descrito el mundo de la clase media y de la burguesía chilena.
Ich habe immer wieder die chilenische Mittelschicht, die Bourgeoisie, beschrieben, so sagt Edwards, und zwar von innen, denn schließlich stammt meine Familie aus diesem Milieu und auf kritische Weise. In meiner erzählenden Literatur gibt es ein starkes Interesse an der Darstellung dieses Gefüges der Ordnung und des Bruchs mit dieser Ordnung, kurz gesagt an Ordnung und Revolution.
Als Diplomat vertrat der Schriftsteller sein Land unter anderem in Brüssel, Havanna, Lima und Paris. Aus Kuba wurde er ausgewiesen, weil er Kontakte zu Gegnern der kommunistischen Regierung von Fidel Castro pflegte. Seine Erlebnisse als Diplomat in Havanna verarbeitete er in seinem autobiografischen Werk Persona non grata. Und nach dem Militärputsch 1973 in Chile ging er ins Exil nach Spanien, wo er seitdem mit Unterbrechung lebte. Der Autor und frühere Diplomat starb im Alter von 91 Jahren in Madrid. Aus der Erfolgsserie The Wire und auch der Actionfilmreihe John Wick ist der Schauspieler Lance Reddick bekannt. Der 60-Jährige sei gestern plötzlich eines natürlichen Todes gestorben, erklärte seine Agentin. Reddick wurde tot in seinem Haus in Studio City im Großraum Los Angeles gefunden. Reddick spielte in der TV-Serie The Wire über die Rivalitäten von Drogendealerbanden in der US-Stadt Baltimore den Polizeioffizier Cedric Daniels. Und in den John Wick-Filmen mit Keanu Reeves verkörperte er den Rezeptionisten eines Hotels für Auftragskiller. Und auch die kroatische Schriftstellerin und Essayistin Dubravka Ugrecic ist im Alter von 73 Jahren in Amsterdam gestorben. Sie war Kritikerin von Nationalismus und Chauvinismus. 1993 verließ sie ihre Heimat, lebte in den USA, zuletzt in den Niederlanden. Sie lehnte die nationalistische Politik in Kroatien ab, wurde dafür massiv angefeindet. Unter Präsident und Staatsgründer Franjo Tudjman billigte die staatlich gelenkten Medien Verleumdungs- und auch Hasskampagnen gegen die Schriftstellerin. Die ehemalige jugoslawische Teilrepublik Kroatien hatte sich im Krieg gegen den Angreifer Serbien behauptet, aber auch selbst Kriegsverbrechen an serbischen Zivilisten begangen. Auf Deutsch erschienen von ihr Romane wie »Das Ministerium der Schmerzen«, »Baba Jaga legt ein Ei« sowie die Essaybände »Keiner zu Hause« und Karaoke-Kultur. Über zwei Jahrzehnte hat es gedauert, jetzt ist der Weg für ein Holocaust-Museum in Rom offenbar frei. Wenn die römische Lokalausgabe der Tageszeitung Corriere della Sera heute unter Berufung auf Kulturminister Gennaro San Giuliano berichtet, hat die Regierung Meloni das noch fehlende Geld für die Arbeiten bewilligt. Von 10 Millionen Euro wird da gesprochen. Als bevorzugter Standort wird die Villa Torlonia, eine ehemalige Sommerresidenz von Diktator Benito Mussolini, genannt. Grundsteinlegung soll noch vor Sommeranfang sein. Die endgültige Genehmigung aber durch die Denkmalpflege, sie steht noch aus.
Die Kulturnachrichten mit Michael Köhler. Dankeschön. Die deutsch-japanischen Regierungskonsultationen, russische Reaktionen auf den Haftbefehl gegen Wladimir Putin und Ex-Präsident Trumps Aufruf zu Protesten. Das sind gleich Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.